Ahoi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcasts. Heute habe ich mit Anna Diermeier, eine Gründerin, für euch dabei, die mit ihrem Zurück Zero Waste Design Studio Firmen dabei hilft, aus Produktionsüberläufen, aus Überresten wieder tolle neue Produkte zu bauen. Darum wird es gehen, was Zurück alles genau macht, wie sie an den Deal oder auch nicht mit Emporio Armani gekommen ist, wie sie darauf gestoßen ist. Und vor allem auch, wie das für sie ist, in der Nebenberuflichkeit zu gründen. Anna arbeitet 2 Tage die Woche festangestellt und ist 3 Tage die Woche an ihrer eigenen Firma. Wie das Ganze aussieht, wie die Skalierungsmöglichkeiten sind. Also gerade für all euch neuen frischen Gründer draußen, die auch versuchen und überlegen, in die Richtung zu gehen. Eine super spannende Folge, hört da gerne mit rein.
Also die Zeit ist schon begrenzt, aber wenn ich mal also wirklich fokussiert dran arbeite, finde ich, kann man schon viel schaffen in so 6 Stunden.
Ja. Ja. Wie machst du das meist, also so ein bisschen auch mit zurück, wie machst du das, wie viele Aufträge hast du da gleichzeitig? Also gerade mit dem Studio sagst du mal, hey, ich nehme immer genau einen, weil den kann ich gut abarbeiten, oder versuchst du irgendwie so viel wie geht und dann werden die Abende auch noch gemacht? Also.
Ja, also ich bin jetzt noch nicht so, dass ich Aufträge ablehne, deswegen bin ich natürlich immer mit mehreren Firmen in Kontakt. Und wenn ich Pech habe, was dann meistens so ist, kommt alles gleichzeitig und dann sind auch wieder ein paar Wochen, wo nicht oder nicht so viel passiert. Aber ja, ich bin schon, würde ich sagen, durchschnittlich so vielleicht mit 3, 4 Firmen in Kontakt und dann gibt es ja auch unterschiedliche Phasen. Ja, bei dem einen Projekt ist man ganz am Anfang, beim anderen ist man mittendrin, beim nächsten, das ist vielleicht schon in Produktion und wartet dann drauf auf Fotoshooting und Kommunikation. Mhm. Also ja, läuft schon immer so ein paar Sachen gleichzeitig. Ja,
produzierst du die Sachen selber? Also ich sehe immer wieder irgendwie Videos, wo du auch mit in irgendwelchen Fabriken bist, deswegen ich weiß nicht, ob du da selber vor Ort bist. Nee.
Also ich bin schon manchmal vor Ort, also ich produziere oder ich mach den Prototypen selber und dann fahre ich halt zu den Firmen und erkläre, was gemacht werden soll. Sollen wir vielleicht mal sagen, was ich überhaupt mache?
Können wir auch. Ich habe es sonst auch im Intro drin, aber du kannst es gerne einmal kurz, den Pitch einmal kurz einführen. Was machst du mit zurück?
Es ist ein Designstudio für Zero Waste und Upcycling Produkte und ich mache aus Reststoffen oder aus Materialien, die nicht mehr verwendet werden von Firmen. Das sind zum Beispiel Bannermaterialien, aber auch Verschnitt oder Dienstkleidung oder alles Mögliche, mache ich neue Produkte für die Firmen. Und die Produkte werden halt in meist lokalen, also ich sag mal deutschlandweiten Betrieben produziert und werden dann von den Firmen wieder verkauft oder verschenkt als Giveaways oder genauso Produkte benutzt.
Wie ist da die Aufteilung zwischen verschenkt und verkauft? Ist es, also merkst du, machst du mehr Werbematerialien oder ist es, also hält sich die Waage?
Unterschiedlich, kommt auch auf die Firmen drauf an. Also für so reine Giveaways, so Verschenkartikel, ist es manchmal eher zu teuer. Aber ja, also wenn ich jetzt Zahlen nennen soll. Ja, wahrscheinlich wird doch mehr verschenkt, aber es sind dann auch nicht so Kleinstgeschenke, so Streuartikel, sondern eher so eher hochwertigere Produkte, die dann an Mitarbeitende oder an Geschäftskundinnen gehen. So, ich glaube, unter 35 Euro ist so eine steuerfreie Grenze. So unter dem Bereich sind dann die Produkte meistens.
Jetzt habe ich verschiedene Sachen bei dir irgendwie auf der Webseite gesehen und auf Instagram auch und so. Nur, dass ich mal ein Preisbeispiel auch habe. Wir sagen, okay, da war es zum Beispiel eine Sache, die du gemacht hast, war für eine Herstellerfirma von Kleidung, von nachhaltiger Arbeitskleidung, dass die Verschnitt haben. Also werden die Kleider werden hergestellt, dann brauche ich irgendwie so und so viele Quadratmeter halt, um meine Schürze zu schneiden. Dann bleiben immer so kleine Ecken in dem Stoff übrig.
Ja.
Und daraus hast du Mützen gemacht und so Brot. Ja. Tüten zum Mitnehmen. Was kostet am Ende so eine Mütze?
Die ist noch nicht umgesetzt. Also da weiß ich es nicht.
Also weißt du es nicht?
Nee, also von der Mütze oder von dem Brotkorb gibt es jetzt erst nur den Prototypen. Mhm. Bei der Firma ist halt das Gute, die produzieren ihre Kollektion sowieso in einem Betrieb und da würde das quasi direkt mitlaufen. Mhm. Deswegen würde ich mich in dem Fall auch nicht um die Produktion kümmern. Und Die produzieren, soweit ich weiß, in Europa. Mhm. Also wird das Produkt schätzungsweise für die 5 Euro oder so kosten.
Mhm. Wieso brauchen die dich? Das habe ich mich genau bei dem Projekt eben gefragt, weil ich auch gesehen habe, die machen selber Klamotten. Ja. So, die haben offensichtlich irgendwie Menschen, die Stoffe schneiden können und irgendwie nähen können und vermutlich auch irgendwie designen können. Ja. Wieso haben die dich dazu geholt?
Also das denke ich gerade bei Modefirmen auch manchmal. Die haben ja Modedesigner. Wobei jetzt genau die Firma, also Kaya und Kato ist es ja, die arbeiten einfach, glaube ich, mit externen Designern, die ihnen damals, also die gibt es jetzt vielleicht auch schon eine Weile, diese Schürzenkollektion gemacht haben. Und die sind jetzt vielleicht nicht da fest angestellt und deswegen haben die jetzt dann diese anderen zwei Produkte mit mir gemacht. Ich hatte aber auch schon mal eine Anfrage von Emporio Armani und da habe ich mich tatsächlich gefragt, wieso fragen die mich? Allerdings ist aus dem Projekt auch nichts geworden. Das war dann auch sehr kompliziert mit der Abstimmung und mit Mailand und so. Und ja, da ging es aber auch irgendwie darum, wie man dieses Thema Zero Waste, Upcycling vielleicht auch im Laden spielen kann, aus den Resten der Kollektion. Ja, wäre spannend gewesen. Interessant,
bei denen denkt man sich eigentlich, dass das denen vollkommen egal ist, beziehungsweise so ein...
Ja, beziehungsweise also auf so Zero Waste achten, Modefirmen, glaube ich, in der Regel sowieso, weil der Stoff kostet Geld. Und es gibt ja verschieden große Produkte in der Kollektion. Ja. Und das ist ja durchaus üblich, dass man Schnittteile ineinander legt und am Ende einen Schlüsselanhänger oder so ein Haargummi oder so haben ja auch viele in der Kollektion. Und da geht es mit Sicherheit darum, eben diesen diese Schnitte zu optimieren.
Um diese Stoffe weiter zu nutzen.
Ja.
Spannend. Ja, gerade so dieses, ich glaube, gerade also aus dem Aspekt ist es auch was, wo sich sehr gut an die Firmen verkaufen lässt. Wenn du sagst, okay, ihr verdient am Ende Geld mit Sachen, die ihr sonst wegschmeißt, beziehungsweise ich meine, bei vielen Firmen, das werden die Hörer jetzt nicht wissen, aber bei vielen Firmen ist es so, dass du ja sogar für deinen Abfall noch Geld bezahlen musst. Dass du sagst, okay, da kommt, dass ich überhaupt was wegschmeißen darf, das kostet mich auch nochmal was, also habe ich eine Doppelbelastung. Und wenn du daherkommst und sagst, hey, schau mal, irgendwie für Betrag X, was das Projekt kostet, quasi optimiere ich euch das, dass ihr nie wieder oder dass ihr viel weniger wegschmeißen müsst.
Ja.
Weil es ja nie wirklich Zero Zero ist, bleiben ja immer ein bisschen Sachen übrig, aber auf jeden Fall weniger Waste so ist. Finde ich ein gutes Argument für die, also gerade für so Stofffirmen sozusagen. Hey.
Ja, eigentlich auch so der Traum, weiß ich nicht, eines Designers. Man macht eine eigene Kollektion und die wird einem aus den Händen gerissen und danach macht man wieder, was man sich selbst so vorgestellt hat. Und so war es dann aber nicht und man muss halt sehr viel in Marketing und Vertrieb und investieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist gar nicht so mein Ding. Eigentlich möchte ich entwerfen, aber ich möchte nichts mit dem Vertrieb der Produkte zu tun haben oder es ist auch einfach nicht meine Stärke oder nicht das, was ich kann. Und dann hat sich das so hinentwickelt, dass ich von Firmen Anfragen bekommen habe, kannst du für uns eine Kollektion oder ein Produkt aus unserem Verschnitt entwerfen und produzieren lassen. Und genau, und so hat sich das entwickelt, dass es voll von diesem B2C-Geschäft hin in Richtung B2B und den Shop gibt es noch nach wie vor. Und die Sachen gibt es auch in ein paar Läden in München, aber das ist mittlerweile, würde ich sagen, nicht mal 10% von meinem gesamten Umsatz oder meinem Schaffen.
Mhm, verstehe. Ja, ich hab mir den Shop auch angeschaut. Was mir halt auffällt, die Produkte sind sehr teuer. Also es ist halt so, man sagt, okay, zwei Lappen quasi oder zwei Geschirrtücher.
Zwei Servietten.
Servietten für knapp 40 Euro, wo ich dachte, uiuiui, das ist schon...
Ja, 30.
30?
Ja.
War mit über 30, oder? Aber halt so ein bisschen, glaube ich, schon schwierig, da die Konsumenten auch wieder zu bringen, das zu...
Also da sind wir halt in dem ganzen Thema lokale Produktion, Wertschöpfungskette, kleine Stückzahlen. Also es ist tatsächlich teuer in und um München oder auch wenn du Richtung Nordbayern gehst oder in Deutschland produzieren zu lassen. Die Textilbranche ist sehr stark abgewandert Richtung Asien. Es gibt die Anzahl der Textilbetriebe, die noch in Deutschland nähen, geht immer weiter zurück. Und die Preise sind natürlich dementsprechend durch die Lohnkosten auch hoch. Und ich glaube einfach, dass wir ja auch so diesen Bezug zur Realität, was es denn auch wirklich kostet oder wie lange es dauert, weil Nähen macht nie eine Maschine, es macht immer ein Mensch. Mhm. Und dadurch sind die Preise so versaut in dem Bereich. Mhm. Also ich finde eher, dass andere Produkte zu günstig sind, weil ein T-Shirt für 2,99 €,
na gut, da kann,
am Ende keiner was verdienen. Wenn man das so anschaut, glaube ich, diese Aufteilung, 16% davon bleibt bei der Näherin, ja, und alles andere nimmt der Einzelhandel oder das Material, der Produzent, der, ja, Versand und alles in Anspruch. Also da, ja, ist so mein Denken auch, dass wir da ein bisschen wieder zurückkommen müssen in so eine reale, was kostet es eigentlich, was ist es wert, Thematik.
Wenn wir gerade bei dem Thema sind, hast du eine Idee, wie das gehen kann? Also ist es was, wo du sagst, du hast selber Ideen, hast aber auch vielleicht Konzepte gesehen in verschiedensten, also mit anderen Gründerinnen und Gründern so. Weil klar, wie du schon sagst, die Leute sind sehr versaut durch den Preis. Mhm. Und einfach auch durch die Verfügbarkeit, durch, okay, ich will halt auch jeden Herbst, will ich irgendeine neue Kollektion für irgendwas und so weiter. Dann, wo das T-Shirt noch gut ist, möchte ich gerne eins, was vielleicht neu aussieht, ein anderes Blau hat, wie auch immer.
Ja.
Gibt es da Ansätze, wo du sagst, okay, du siehst, die funktionieren? Vielleicht auch heute schon? Mhm.
Also du hattest ja vorher auch gesagt, man sieht auf meiner Webseite oft, wo es gemacht wird, mhm, oder wie es gemacht wird. Ich glaube, dass das so ein Ansatz ist, den ich auch bei vielen anderen Marken, die nachhaltig produzieren und die sehr ihren Fokus auch darauf legen, wo wird produziert, wie wird produziert, also dass man das zeigt und kommuniziert, mhm, weil auf der anderen Seite weiß man ja mittlerweile auch, wo die günstige Kleidung herkommt und weiß, wie die Arbeitsverhältnisse dann zum Beispiel in
Bangladesch,
ja, wo auch immer sind, China, mhm, Bangladesch und so und überall. Also da gibt es natürlich auch immer die und die.
Ja.
Kann man jetzt auch nicht sagen, alles, was da produziert ist, ist jetzt irgendwie...
Aber das T-Shirt für 2,99 €, genau, da wird vermutlich schon eine Kinderhand.
Also ich glaube, eben dieses Offenlegen, mhm, oder dieses auch drüber reden, wie es, mhm, produziert ist und gleichzeitig auch offenlegen, wie kann ein günstiger Preis zustande gekommen sein. Das ist, glaube ich, so ein Weg. Mhm. Und ich glaube halt, dass wir viel in Produkte, die günstig sind, gar nicht einpreisen. Mhm. Also die ganzen Schäden, die verursacht werden, die Kosten, wie du sagst, die Müllkosten oder die Entsorgungskosten, mhm, sind ja auch viel zu gering, wenn man bedenkt, dass große Konzerne ganze Kollektionen wegschmeißen und sich das immer noch für die lohnt, naja, so viel überzuproduzieren, wenn sie doch vielleicht nur, 50% der Kollektion überhaupt verkaufen. Also ich glaube, da gibt es dann schon Stellhebel, die dann vielleicht von der Politik oder, mhm, wem gemacht werden müssen, damit sich diese Geschäftsmodelle auf Dauer nicht lohnen können.
Mhm. Ja, verstehe. Anderes Thema. Wo waren wir vorhin dabei? Du meintest, bei den B2C hast du vor allem für dich gemerkt, dass für dich das Marketing ein großes Problem ist, Marketing da irgendwie halt auch rauszugehen mit.
Ja.
Wie hat sich das zum B2B geändert? Also du wirst ja weiterhin Marketing machen müssen, wenn du Aufträge haben willst. Also ist ja doch irgendwie so, dass man der Welt von sich erzählen muss.
Ja. Also ich mache Marketing, aber ich mache eher so Content-Marketing. Mhm. Ich erzähle halt auf Instagram oder auf LinkedIn von meinen Produkten, Projekten. Und das finde ich irgendwie spannend. Und das ist aber aus dem Leben. Also ich erzähle halt wirklich, was ich gemacht habe. Und ich denke mir jetzt nicht Geschichten aus, was man mit meiner Serviette alles machen kann. So, das war für mich eher so der schwierige Teil von Marketing. Aber so zu erzählen, was ich mache und wie das zustande gekommen ist und wer die Partnerinnen sind und so, das ist eigentlich eher so der Teil, der mir Spaß macht und den ich auch so Teil des ganzen Projekts sehe, dass man genau erklärt, was ist überhaupt Verschnitt oder wo kommt Müll überall vor und was könnte man damit noch machen, weil am Ende geht es ja auch um dieses ganze Thema Kreislaufwirtschaft, ja, wovon viel geredet wird und in riesen EU-Projekt auch Fördermittel und so weiter freigegeben hat. Und genau, und am Ende, glaube ich, geht es darum, so Dinge zu verstehen, umzusetzen. Und Upcycling ist mit Sicherheit nicht so des Rätsels Lösung. Aber es geht einfach so darum, sich Gedanken zu machen, was passiert mit den Produkten am Ende des Zykluses, was passiert auch mit den ganzen Werbebannern, Fassadenbannern, die wir alle einsetzen, auf Messen nur kurz im Einsatz sind und dann genau, was kann man damit eigentlich dann machen oder auch nicht machen oder dann, was macht man eigentlich vorher oder überlegt man sich vorher schon, was passiert damit, wie lange brauche ich das, brauche ich das dann wirklich oder finde ich eine andere Lösung und wenn ich es brauche, aus welchem Material mache ich es, damit dieses Material dann zum Beispiel recycelbar ist oder sich für eine Zweitnutzung eignet.
Wo ich hin wollte, ist, findest du so deinen Kunden, also wenn jemand sagt, okay, ich möchte auch in dem Bereich was machen, kommen die dadurch auf dich zu oder wie läuft das?
Also viele, die mich kontaktieren, weil ich kontaktiere eigentlich keine Firmen, weil das wiederum ist wieder der Teil, den ich nicht mag oder kann, sagen, dass sie einfach über Google-Recherche auf mich gekommen sind. Und ich denke mal, das ist aber schon auch im Zusammenhang mit dem ganzen LinkedIn-Thema, also weil da guckt man ja auch, wer macht was oder da sieht man ja sehr stark, wenn man sich für ein Thema interessiert, wer ist in diesem Bereich tätig.
Ja, verstehe. Okay, gut, dann einfach da ein bisschen über Suchmaschinen dich zu finden, weil es ja doch ein spezielles Thema ist, wo es nicht so viele gibt.
Ja, genau. Also es ist natürlich SEO-optimiert, meine Seite. Hat eine ganz sehr gute SEO-Beraterin für mich gemacht und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Sehr gut. Wenn du darüber quasi jetzt dann deine Kunden findest, an dich ranbringst, aber sagst auch, ich gehe nicht aktiv auf Kunden zu, ist es deine Ambition damit zu sagen, hey, ich möchte, dass es mal ein Studio wird mit 20, 30, 40 Leuten, weil ich gehe mal davon aus, dass du davon leben kannst, wird irgendwann ein Ding sein von, du musst Leute einstellen, auch können, da sagst du dementsprechend, bleibt auch mehr hängen oder sagst du einfach, komm, ich baue mir da ein, also es klingt für mich gerade sehr nach Freelancing, was du machst. In welche Richtung soll das Ganze gehen? Obwohl, also wie entwickelst du das dahin?
Ja, gute Frage. Also im Moment ist mir noch so mein, ich bin alleine, mache Dinge in meinem Tempo, was eher schnell ist und muss mich mit niemandem abstimmen und so diese Freiheit, ja, ich mache das jetzt und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich es nicht mehr. Gerade noch wichtiger als dieses... ja, ich will davon unbedingt leben können und brauche dafür aber jetzt 3 Mitarbeiterinnen festangestellt. Ja. Also da bin ich gerade noch auf diesem Freiheit und Spontanitätsthema und weniger auf dem, das muss jetzt unbedingt skalieren.
Ist das Freiheit oder ist das Angst, wenn du nicht reinhörst?
Puh, ja. Vielleicht ist es auch, dass ich das Gefühl habe, dass mir die Skills oder die Erfahrung sowieso, aber auch in diesem wirtschaftlichen Bereich fehlen.
Aber also es klappt ja, dass du in der Zeit, die du dann arbeitest, mehr Geld verdienst, als du in Arbeitszeit einsetzen musst, oder? Also von daher kann ich schon mal sagen, ist ja der wirtschaftliche Bereich schon mal gut und dass Kunden noch nicht mal aktiv ansprechen musst und die auf dich zukommen, ist ja auch, spricht ja auch schon mal sehr für dich und für das, was du da anbietest.
Also ich schließe es jetzt auch nicht aus, dass es für immer so bleiben muss, wie es jetzt gerade ist. Aber es ist jetzt eben auch nicht so, dass ich gerade aktiv nach Mitarbeiterinnen oder Partnerinnen suche.
Ich finde es schwierig, den Tag dann an sich zu strukturieren, schwierig. Also ich bin sonst gewohnt, also in dem Bereich, wo ich vorgearbeitet habe, in so einem Hochstress-Environment zu arbeiten. Mhm. Also das war halt ein Bereich, okay, es geht halt irgendwie um Infrastruktur im Laufen zu halten, wo halt immer irgendwas abbrennt. Also mein Tag, meine To-Do-Liste war halt, okay, was brennt gerade?
Was ist heute?
Ja. Was ist gerade kaputt so? Ja. Was mir mittlerweile auffällt, so ja, das war stressig und alles, aber es ist auch irgendwie nicht schlecht, dass du so extern vorgegeben hast, wie der Tag zu passieren hat, weil jetzt habe ich halt so das Ding von, ja, okay, was mache ich denn heute?
Auf welches Miro-Board schaue ich heute? So, gell? Ja. Was passiert mit meinem Geschäft? Ja, es geht mir genauso.
So ein Ding von, ja, dass man sich auf einmal den Tag so selber bauen muss, aber auch kann. Also das ist was, wo ich versuche, mich ein bisschen zurückzuholen, sagen, hey, komm, du kannst es dir doch selber einteilen. Und irgendwie deswegen wollte man es ja auch, weil man irgendwie Freiheit will und wie auch immer. Dass man sagt, man nimmt es dann auch aktiv in Anspruch und sagt, hey, ich mache jetzt quasi, ich nehme jetzt auch mal vielleicht noch mal eine kleine Pause, wie auch immer ich jetzt gerade Lust habe oder heute In meinem Fall, dann läuft es halt mal einen Tag einfach gar nicht. Dann lohnt es auch nicht, nochmal 6 Stunden vom Computer zu hocken.
Ja.
Das finde ich da dann auch wieder ganz gut. Du hast die Freiheit, musst du dir aber auch nehmen.
Und muss man dann auch genießen, wenn es mal schwierig, so ist. Ist schwierig, ja, finde ich auch.
Aktuell noch sehr wenig Umsatz, von daher ist das genau dieses Ding von, ja, man muss dann auch irgendwie Geld verdienen.
Ja, ja.
Was wir auf der Liste noch hatten, ist ein bisschen dieses provokante Frage, ist nachhaltig als Differenzierung genug? Also das kommt mir ein bisschen vor, dass mittlerweile irgendwie, klar, jedes Unternehmen will irgendwie nachhaltig sein, muss es auch auf, von irgendwelchen Gesetzen, aber es ist halt ganz oft einfach so draufgeflanscht wird und eigentlich nur ein guter Marketing-Gag ist. So,
ja.
Also vielleicht auch so die Frage, hast du das Gefühl, dass du mit zurück in 8 Jahren auch noch ein Business hast oder ist dann die Welle wieder andersrum und man kümmert sich um ein anderes Thema?
Also, wenn ich jetzt die Klimakrise als Anhaltspunkt nehme, dann wird die sich ja eher verschärfen, als in 8 Jahren wieder in Luft aufgelöst sein. Und wenn wir das ganze Thema mit der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel nehmen, dann sind wir da ja auch erst ganz am Anfang und kommen da jetzt alle hoffentlich dann demnächst mal rein. Und von daher ist vielleicht nicht genau das, was ich heute mache, in 8 Jahren noch aktuell mit dem Upcycling und den Reststoffen. Aber ich denke schon, dass ich als freie Designerin zum Beispiel nach wie vor, wenn ich mich in den Themen weiterentwickle, dann gefragt sein könnte. Und ja, klar, bei manchen großen Firmen, die was ganz anderes machen als eine Kollektion aus Werbebannern, ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt ein positiver Impact, weil sie überhaupt was machen? Oder ist es ein negativer Impact, weil sie eine Geschichte erzählen, die gar nichts mit ihrem Kerngeschäft zu tun hat?
Ja. Du bist wie so ein Zauberer. Schaut mal hier, hier hinten was anderes
genau,
passiert.
Genau, also klar, dieses Thema Greenwashing. Auf der anderen Seite denke ich, die großen Konzerne müssen das Ruder rumreißen und nicht die kleinen Startups oder, also klar, alle, aber wenn man bei den Großen was bewirkt, dann ein Umdenken oder wenn die auf einen zukommen und sagen, hey, wir wollen jetzt Net Zero bis und wir brauchen jetzt diese Kampagne, um unsere eigenen Mitarbeiterinnen aufzuklären und davon zu überzeugen, dass wir das machen wollen, dann ja, finde ich eigentlich, ist es durchaus ein positiver Aspekt und ein Zwischenschritt auf dem Weg zum großen Ziel dann vielleicht.